Oh, sehr schön. Das kriegen aber nur die Patreons zu sehen. Guten Morgen. War das ein Hinweis auf deinen nächsten Tribute-Gig?
Nee. Das war nur eine Spielerei mit diesen neuen Reactions-Geschichten, die
Apple
integriert hat. Ja. Oh, ja, super. Ach, der Doppeldaumen macht das Feuerwerk. Ja, da war ich noch nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte, aber ich habe das nicht mitbekommen, dass Apple bei diesem neuen Betriebssystem diese Gestensteuerung da implementiert hat und dass die automatisch angeschaltet ist. Ja. Und wenn ich dann Bass spiele im Unterricht oder meine Hand auch nur so auf dem Bass liegen habe, dann ist öfter mal passiert, dass der Schüler hat was vorgespielt und plötzlich kam so ein Daumen runter durchs Bild geflogen. Ne? Ja. So was natürlich nicht so cool ist. Ne? Und ich habe dann so, oh, was ist das denn? Und wo kommt das her? Und hab's also überhaupt nicht gerafft. Ne? Hab dem Thomas von Dusu geschrieben und hab gesagt, sag mal, habt ihr irgendwas da, baut ihr irgendwas? Da bei mir kommen komische Daumen und so. Und dann hat der Dusu-Support mir geschrieben, du guck mal in dein neues Betriebssystem, da kannst du das ein- und ausschalten, dass da jetzt Daumen hoch, Daumen runter oder was auch immer durchs Bild fliegen, je nachdem, welche Geste du mit deinen Händen machst oder so. Und ich konnte gerade nicht widerstehen, mich hier einmal in die Disco...
Und wie macht man die Disco-Geste?
Die weiß ich gar nicht, wie die Geste ist. Ich habe hier gerade ganz blöd bei Reaktionen geguckt, was gibt's denn da? Also wenn du da oben auf die grüne Kamera gehst, die du siehst, und dann kannst du einiges einstellen. Da kannst du also Porträtlicht oder Studiolicht.
Ja, mache ich jetzt besser nicht, weil wir nehmen ja gerade auf.
Ja, das ist schlecht, genau. Aber auch erstmal guten Morgen an alle Hörer, Hörerinnen und an dich. Ah, da hat er auch die Disco. Nicht schlecht.
Was gibt's denn hier noch? Also den hatte ich schon.
Konfetti.
Ja. Passend zum Tag.
Aber tatsächlich, was da ganz cool ist, ich glaube, mit diesem Porträt kannst du so einen blurry Hintergrund machen, ne, wo du früher irgendwelche Zweit- und Drittprogramme für gebraucht hast und da war das
oder ganz eine ordentliche Kamera.
Ja, und da war das ganz kompliziert und so, und das machst du jetzt mal eben so. Das ist eigentlich ganz nett. Auch genau. Also solange im Online-Unterricht nicht unfreiwillige Daumen runter durchs Bild fliegen.
Nun gut, wir halten fest. Technologie entwickelt sich weiter.
Ja, genau.
Und sonst so, als fresh, bist wieder fit, bist wieder unter den Lebenden?
Ja, der Ralle meinte, ich soll nicht so rumjammern immer am Anfang des Podcasts. Also von daher alles super, total gut.
Ist das Alter.
Ja, genau. Nee, alles gut, genau. Und gab's bei meinen Kindern war ja heute irgendwie, die musste ich heute nicht wecken, aus Gründen, weil quasi Adventskalenderzeit beginnt. Ist das bei euch jetzt auch schon Thema oder?
Ja, klar, ja, sicher. Wir haben ja so ein, also heute ist Adventskalender. Aber wir haben ja am Anja so was Cooles, die macht so eine Wichtelbaustelle. Mhm. Und dann kommen immer über Nacht die Wichtel, wir haben so eine kleine Ecke in der Küche.
Ja.
Und dann ist da immer hat sie so einen Baustellenzaun, so ich sag mal so in Playmobil-Größe dahingestellt. Und jetzt hier über Nacht kommen die Wichtel immer und verändern was an dieser Baustelle. So.
Ah ja, das ist cool.
Ja, total. Und das ist aber, weil ist jetzt schon ein paar Tage vorher angefangen. So, und genau, und jetzt ist er, ich glaube, das war jetzt die vierte Nacht oder so, und jetzt, heute Morgen ist Lotti quasi der erste Gang nicht zu uns, sondern erstmal Küche, Licht an, was ist bei der Baustelle da los?
Ja, genau.
Und erwischt sie vielleicht noch den Wichtel, das ist total super.
Ja, total süß. Ja, wir haben immer, also neben den Schokokalendern, die man irgendwo mal herbekommt, irgendwie von der Verwandtschaft oder so, hängen ja immer so Säckchen bei uns an der Treppe am Geländer. Und da gibt's immer ein paar Kleinigkeiten. Und dieses Jahr haben wir gedacht, wir machen da was Praktisches mit rein. Genau, weil Louis kriegt all seine Sachen in weißen Tennissocken quasi. Der hat einen Sockenverschleiß ohne Ende. Da haben wir gedacht, okay, dann machen wir die Säckchen einfach direkt Tennissocken. also sieht nicht ganz so adventlich aus. Jetzt die obere Reihe für den Großen. Ja. Aber beim Kleinen sind die Säckchen noch alle weihnachtlich mit Sternen und so. Genau.
Okay,
ja, und da gibt's dieses Jahr vor allen Dingen Mausexperimente. Das ist ein...
Also, verrat das doch nicht. Vielleicht hört dein Sohn den Podcast.
Nee, das glaube ich nicht. Der
hört,
immer drei Fragezeichen Kids gerade dann. Ja, genau.
Okay.
Ja, genau. An der Stelle mal ein Dankeschön an alle Hörer, Hörerinnen. Wir haben nämlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wir haben den dritten Monat in Folge quasi einen neuen Hörerinnen-Rekord aufgestellt seit Bestehen des Podcasts. Ich habe vor 2 Monaten gedacht, oh krass, das ist aber ein Ausrutscher nach oben. Da freue ich mich mal und bin dann nächsten Monat nicht so enttäuscht, wenn das wieder ein paar hundert runtergeht. Und jetzt haben wir den dritten Monat in Folge. Ja.
Echt? Jetzt gucke ich mal nach. Das will ich mir mal einmal angucken. So. Krass. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ich muss halt einfach sagen, ich gucke mir solche Stats sehr, 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 sehr selten an. Da bist du auf jeden Fall, aber du bist ja auch ehemaliger BWLer. Ne?
Wir, ja, ich komme da halt immer dran vorbei, ne, auf dem Weg zum Shownotes schreiben oder zu den Notizen oder so. Genau, ja, und danke auch nochmal an den Wolf für letzte Woche das nette Gespräch und das Interview. Und das hat, glaube ich, nicht nur uns Spaß gemacht. Da haben wir auch ganz viel Feedback bekommen von Jan und ich weiß gar nicht, Markus und allen möglichen, die geschrieben haben, super Typ, super interessant. Oder da hat noch jemand geschrieben, vielen Dank für den sehr interessanten, spannenden Podcast, den ich übrigens wieder bei der Gartenarbeit gehört habe. Dich interessiert ja mal, wo die Leute das hören. Viele Grüße, ja, Olaf. Und Sean hat noch geschrieben, Herr Andreas, habe heute früh den Podcast mit dem Interview mit Wolf Simon gehört, super interessant, sympathisch, unterhaltsam übrigens. Und der Sean hatte dann noch auf dieses Playback-Thema abgehoben und da habe ich dann gestern bei Facebook mal was gepostet, weil er wollte Beweismaterial sehen.
Ja, habe ich gesehen.
Meinte dann, ob ich wenigstens eine Sonnenbrille aufgehabt hätte und das konnte ich ihm, das konnte ich zeigen, das hatte ich. Allerdings nicht, weil ich die unbedingt aufsetzen wollte, um nicht erkannt zu werden, sondern ich weiß noch, ich saß da in dieser Maske und hatte in Köln, glaube ich, noch bis tief in die Nacht irgendeinen Auftritt gespielt. Und dann muss man ja sonntags morgens, wenn man im ZDF-Fernsehgarten spielt, relativ früh los nach Mainz, wenn man sich erfolgreich um die Stellprobe am Samstag rumgedrückt hat, die relativ blödsinnig ist, weil da kann sich irgendwer auf dieses X stellen. Hauptsache, die können ungefähr die Entfernung da einleuchten und so. Und also auf jeden Fall saß ich in dieser Maske und sie versuchte die Augenringe, die sich so gebildet hatten, weil ich die Tage davor jeden Abend gespielt habe, wegzuschminken und fragte dann irgendwann, ob ich eine Sonnenbrille dabei hätte. Also das dazu, genau. Oh,
sehr schön, ach, gefällt mir.
Ja.
Sag mal, hast du nicht eine Sonnenbrille mit?
Ja, genau. Ja, schön. Genau.
Schön. Ja, cool, klasse, klingt super. Ich hatte ja, ich habe auch schon Playback-Gig gespielt. Ich hatte ja mal so einen anderen Fernseh-Gig, den ich aber hier mich nicht traue, öffentlich auszusprechen, weil ich mich von dem Künstler wäre in dem Fall auch eher ein Euphemismus, da möchte ich mich doch dann, wollte ich mich damals schon stark von distanziert haben. War aber eine interessante Erfahrung, erzähl ich dann mal bei der Jam Night irgendwie, bevor wir auf Aufnahme drücken.
Bevor wir auf Aufnahme drücken, ja, ist gut.
Genau, oder danach. Genau, ja, haben wir sonst noch vorab was? Also wir haben super viel zu dem Thema heute auf dem Patreon-Dings schon bekommen, habe ich gesehen.
Genau, ne? Ich denke, wir können voll ins Thema einsteigen. Ich will nur noch eine Sache erzählen. Ich habe ja letztens hier erwähnt, Matti hat jetzt Jekids in der Schule, also jedem Kind ein Instrument. Und wir haben diese Woche unser erstes Duett gespielt, Jingle Bells. Er hat komplett Leerseiten gezupft und ich habe auf dem Kontrabass da eine zweite Stimme zu gespielt. Und die Anja war total ergriffen, obwohl die ja jetzt mit Musik eher wenig am Hut hat. Da ergänzen wir uns dann eher. Aber sie, also für die hast du so richtig gemerkt, weil das so ein magischer Moment, wie der Matti dann da saß, konzentriert auf seinem Cello zupfte und so. Und da sind wir auch schon fast im Thema dann der heutigen Folge. Music is a mission, not a competition.
Ja, erstmal Glückwunsch dazu, dass einer deiner Söhne sich ein Instrument geschnappt hat. So, ich glaube, bei Louis nicht so, ne?
Louis ist
nicht
bei Louis hat alles auf dem Schlagzeug rumhauen und was ich so zwischendurch mal probiert hat, bisher nicht gefruchtet. Mal gucken, ob das nochmal kommt, wenn das irgendwann irgendwie ein Thema wird, oder noch mehr Thema wird, dass man mit einer Gitarre vielleicht interessanter für die Mädels wird oder so, keine Ahnung, gucken.
Ach so, sowas meinst du. Meinst du sowas? Ja, kannst du ja zwischendurch mal schon mal so ein paar Memes zuschicken, dann kannst du schon so eine Fährte legen. Aber schick ihm nicht das Meme, was ich dir geschickt habe.
Ja. Was war es nochmal? Ach so, genau, wo der Bassist schaut dem Gitarristen über die Schulter und fragt, was spielst du da? Gitarrist sagt A und der Bassist sagt keine Details, den Song. Genau, ja, sehr schön, danke.
Das meinte ich zwar nicht, ich meinte das davor mit der asiatischen Weisheit irgendwie. Wenn du einem Mann ein Portemonnaie klaust, ist er eine Woche arm.
Ja.
You name it, ne? Großartig, aber das musste ich dir natürlich schicken.
Ja, ist ja auch ein bisschen Wahrheit dran. Also man ist ja immer am Equipment kaufen quasi. Gestern auch wieder was bestellt. Man gibt ja immer was zu verbessern, ne? Und genau, also wenn du willst, dass deine Kinder nichts mit Drogen am Hut haben, dann lass sie ein Instrument spielen. Am besten Schlagzeug vielleicht dann doch. Da gibt's am meisten zu kaufen, glaube ich. Und sie werden nie Geld für Drogen haben.
Ich weiß nicht, ob es beim Schlagzeug am meisten zu kaufen gibt. Ich würde tatsächlich sagen, Gitarre ist krass hier mit den ganzen Effekt-Sachen. Klar, Leute, die professionell unterwegs sind, kaufen sich ein Camper-Amp und sind fertig. aber es gibt's ja, je nachdem, was du für einen Sound machst, glaube ich, gibt's für viele schon mal so die Phase, wo dann auch noch der Nothing-Nizer gekauft werden muss.
Ja, genau.
Absolutely nothing, aber ich brauche es. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall auch so ein bisschen der, oder hier so Synthesizer, wenn
ja,
so
mit Keys. Alleine auch mit dem Computer produzieren, ne? Plugins, ja. Was weiß ich. Also im Prinzip egal was. Also da ist, ist Musik schon ziemlich gut, um die Kinder von den bösen Sachen wegzuhalten.
Ja, absolut, absolut. Genau. Es sei denn, du bist Sänger.
Ja, da kann man auch so ein bisschen, aber da ist ja nicht ganz so viel dann, genau.
Ja, vor allem ist irgendwie diejenigen, die am wenigsten brauchen, haben in der Regel auch gar nichts, ne?
Ja.
Also nicht mein eigenes Mikrofon. Aber lassen wir das, das heben wir uns dann auch auf für vor oder nach der Aufnahme. Also ab ins Thema, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Music is a mission, not a competition, ist das Thema der heutigen Folge. Und ich glaube, das ist nicht so, also wie so häufig, ist das nicht so ganz nachvollziehbar, wer es wohl zuerst gesagt haben wird. Ich glaube, du hast mal recherchiert und bist auf Hendrix gestoßen.
Genau, weil ich hatte das, als ich hier meine Online-Community gebaut habe, Andy's Basecamp, da wollte ich das ganz groß vorne als Aufmacher auf der Startseite nehmen und habe dann so auf einmal gesehen, oh, der Kollege hat das auch schon und der nutzt das und dann so, oh, da will ich jetzt aber nicht so rüberkommen, als von wegen, weiß ich, habe bei den direkten Mitbewerbern oder wie auch immer dann geschwickt oder so, ne? Und dann habe ich aber weitergeguckt und habe gesehen, okay, und der nutzt es und der nutzt es und okay, da gibt's ein ganz altes Zitat von Hendrix und dann gibt's das und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, es ist doch allgemeingültig und dann habe ich es aber nicht auf die Startseite gepackt, aber als Überschrift im Forum findet man das in Andy's Basecamp, wo es halt darum geht, irgendwie, ne, dass es so darum geht, dass wir uns da gegenseitig supporten wollen und das klappt da auch super und ist total cool. Also da waren jetzt gerade wieder ein paar sehr interessante Sachen, dass jemand, ich hatte doch hier diesen Subwoofer für den Gurt, diesen Vibrator und da hat jemand, also das Ding habe ich ja erzählt, irgendwie mit Versand aus den USA irgendwas $500 oder so und irgendjemand hat eine Bauanleitung reingestellt, hat sich so ein Ding selber gebaut und hat jetzt die komplette Anleitung quasi hochgeladen, dann zwischen 50 und 100 Euro, glaube ich, an Material. Cool. Und solche Sachen finde ich halt cool. Dann ist nicht rauszukriegen und sich zu freuen, dass die anderen alle viel mehr bezahlen müssen oder dass man der Einzige ist, sondern es dann zu teilen, so, ne?
Ja, teilen ist wichtig.
Und teilen ist das Beste. Genau. Und wir haben natürlich unseren Patreons vorab das Thema auch mal wieder vorgestellt. Und da kannst du vielleicht mal das Erste von unserem Kollegen Stefan sagen, was der zu dem Thema gesagt hat.
Peter Erskine hat auf einem Workshop mal gesagt, Competition is for horses, not for musicians. Stimmt meiner Meinung nach.
Genau.
Ja, erstmal, Peter Erskine ist natürlich einer, mittlerweile muss man ja sagen, der altgedienten Altgarde sozusagen, aber phänomenaler, toller, ja, wie würde man den klassifizieren? Jazz-Drummer, würde ich sagen. Jazz-Fusion, würde ich sagen. Ja. Ne? Genau, aber auch so ein Allround-Dude, der auch relativ viel Studioarbeit gemacht hat und total toller Musiker und der hat so einen totalen, es ist im Grunde genommen eigentlich einer meiner, aus der Zeit, sag ich mal, ist das so einer meiner Lieblings-Drummer, muss ich sagen. Da bin ich auch sehr geprägt durch den Jan Rolfing, der hat gesagt, hier Peter Erskine muss man mal checken. Das ist ein, und dann bin ich da so ein bisschen sozusagen auf den Geschmack gekommen. Ganz, ganz, ganz toller Typ. Und genau, was Peter Erskine sagt, würde ich auch so sagen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt Tiere züchten muss, um dann irgendwelche Wettbewerbe zu machen. Das steht nochmal auf einem anderen Zettel. Da sollen sich dann irgendwelche Leute, die da tiefer im Thema sind, ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich sag das immer eher so, Competition, das ist eher sowas für einen Sport und nicht für die Musik. Wenngleich Pascal da ja auch noch ein paar Sachen ausgeführt
genau,
hat.
Genau, man kann da natürlich so sehr romantisch rangehen und sagen, ist doch alles Blödsinn und so. Aber wir haben ja auch in den Übefolgen etc. ist das natürlich auch immer schon mal vorgekommen hier im Podcast in diversen Themen. Da haben wir zum Beispiel so Sachen gesagt, dass es schon sinnvoll ist, irgendwie auch zu vergleichen, aber nicht mit irgendwem, sondern immer mit sich selber. Also immer versuchen, nächste Woche ein bisschen besser zu sein als letzte Woche und so, ne? Und genau, und bevor wir jetzt eben so total romantisch abdriften, ja, Musik hat ja gar nichts mit Competition zu tun. Mal einmal kurz, was der Pascal sinnvollerweise da geschrieben hat. Nämlich, die Idee ist super, aber leider viel zu oft weit weg von der Realität. Bandwettbewerbe, also wer gewinnt das Publikum oder die Jury für sich, die Charts, wer ist auf Platz 1, Verkaufszahlen, Klickszahlen, Abos, wer gilt als erfolgreich, Preise, Auszeichnungen, Music Awards, Vorspiele für Unis, der Beste bekommt den Studienplatz und so weiter. Aber ich finde Competition in der Musik auch gar nicht immer doof. Allein schon, dass es Unterricht gibt, bedeutet ja, dass man darin besser werden kann. So gesehen muss es zumindest technisch gute und weniger gute Musiker geben. Wobei ich die Formulierung etwas unromantisch finde. Ich würde sagen, manche sind einfach weiter auf ihrem Weg und darum geht's. Wenn man Musik zur Competition machen will, dann mit sich selbst. Ah, guck, da haben wir es auch wieder in dem Sinne. Jeden Tag also ein bisschen besser als am Tag davor. Und das wiederum ist ja auch eine Art Mission. Genau, da können wir jetzt den Podcast dann eigentlich beenden.
Ja, danke Pascal. Wir gehen jetzt ein Cappuccino trinken. Ne?
Genau.
Ich fahre gleich an Essen quasi vorbei, so halb.
Ach so, ja, komm vorbei, ich bin da.
Genau. Ja, also was Pascal sagte. Also ich möchte mal vielleicht auf einen Punkt hinweisen. Mhm. Also ich finde so, das war so, finde ich hier mein stärkster Punkt in meinen Aufzeichnungen und das nenne ich die Drummer-Falle. Und zwar ist das ja, glaube ich, ganz, ganz definitiv so, dass Schlagzeug ein sehr physisches Instrument ist. Und es geht sehr, sehr schnell darum, dass man an eine Art, ich nenne das jetzt mal körperliche Grenze kommt und stellt fest, cool, ich möchte gern, was weiß ich, Smells Like Teen Spirit von Nirvana spielen oder ich möchte gern Westerland von den Ärzten spielen oder. Und dann stellt man fest, boah, die rechte Hand kommt einfach nicht hinterher. Also so Achtelnoten mit einer Hand spielen, so, ne? Da, ich sag mal, also wenn ich das so denke, wenn ich einen Bass in die Hand nehme, dann habe ich halt zwei Finger, ja, und da kann ich, ja, weiß ich nicht, also vielleicht nicht gut vom Time und von der Phasierung oder so, aber ich kann zumindest schon relativ fix, dadurch, dass ich halt zwei Finger habe, irgendwie an der Seite ziehen und ich komme irgendwie schon auf ein veritables Achtelnotentempo. So, ne, also ich weiß nicht, wie da so deine Erfahrung ist mit Anfängern, weil wenn ich sage, wenn ich eine Bassgitarre in der Hand habe, ist das natürlich trotzdem insofern ein bisschen verzerrt, weil ich ja musikalische Vorbildung habe und natürlich meine Hände sich ja trotzdem irgendwie den ganzen Tag bewegen, ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass man so, also so 130, 140 BPM, so ein etwas, sowas wie Summer of 69, ich glaube, das kann man als Anfänger trotzdem vom Tempo sehr gut bewältigen, so, ne, oder ja, ist das so? Würdest du sagen, ja, nein? Bin ich ja schon so
kommt immer drauf an, ne? Also das ist vielleicht doch schon auch schnell, ne?
Ich rede von der reinen Physik hier, was den Dings angeht.
Genau, also die Frage ist dann, wie rund und abwechselnd natürlich die Finger aber reine Physik, ja.
Ja, genau. Und da ist tatsächlich, hast du ganz früh schon, je nach körperlicher Veranlagung und so, ist halt, geht halt 90, vielleicht 100 BPM geht, aber 110 geht schon nicht mehr mit der rechten Hand und so. Und das begleitet dich im Grunde genommen ein Leben lang, dass du das natürlich genauso anders jetzt, sag ich mal, wie wenn du ein Saiteninstrument spielst. Bei einem Saiteninstrument ist es ja so, dass du quasi zwei unterschiedliche Spezialisierungen in den Händen hast, ne? So. Und das hast du, wenn du ein Drumbuch spielst, in der Regel auch. Aber du hast natürlich dann auch, wenn du Phil spielst, irgendwie haben im Grunde genommen beide Hände die gleiche Rolle. Und dann hast du natürlich eine starke und eine schwache Hand. Und du bist halt immer sehr schnell in so einer Denke, dass deine körperliche Physis dir im Weg ist. Und dadurch glaube ich auch so ein bisschen sehr stark in der Falle, dass das immer so einen sportiven Charakter hat. Und dass du immer so ein bisschen so, ich möchte jetzt diesen Song spielen. Gibt es auf den anderen Instrumenten halt auch, aber sicherlich nicht so, weißt du, was ich versuche zu beschreiben? Kannst du einigermaßen folgen oder bin ich schon zu weit abgebogen?
Nee, es ist ja auch, das kam auch bei diesem Playback-Thema dann nochmal, dass ja auch zum Beispiel als Schlagzeuger du einfach viel mehr Bewegungen machst, ne, dass das einfach oder größere, längere Bewegungen, dass das ja einfach, ja, es ist einfach körperlicher als die meisten anderen Instrumente.
Genau. Und was ich meine mit Drummerfalle ist, weil das so ist und weil du halt immer so leicht so sportive Angelegenheiten dabei hast, tappt man halt auch immer schnell in die Falle, dieses Vergleichsdenken zu haben, weil du halt sicherlich anders, also vor allem schon zu Beginn anders als andere Instrumentalisten immer die Thematik hast. ach, der nächste Song ist nochmal 5 BPM schneller. Und du hast halt auch sehr schnell immer so diese Zahl und weißt, okay, boah, wenn ich jetzt Walk von Foo Fighters spiele, bei 120 kriege ich das hin mit der Bassdrum, aber bei 125 habe ich einen Leistenbruch irgendwie. Und da ist man sehr, sehr früh schon sehr, ich sag mal so, in absoluten Zahlen unterwegs. Und ich glaube, dass das so dieses Competition-Ding, dass das auf jeden Fall sehr, sehr stark triggern kann. Nicht immer muss, ist natürlich auch eine Typenfrage. Aber ich glaube, dass das, dass man als Schlagzeuger auf jeden Fall sehr schon mit einem Fuß immer in der Competition irgendwie drin steht, aufgrund dieser Körperlichkeit irgendwie. Das ist so mein Eindruck. Das wäre so ein Punkt, den ich auf jeden Fall mal machen würde. Und dann würde ich ganz gerne Pascal zitieren. Der hat jetzt quasi alles hier schon vorweggenommen. dass es natürlich ein besser und schlechter gibt, wobei das natürlich sehr subjektiv ist. Und ich betrachte das halt auch wie eine Timeline, also wie eine Zeitleiste und sage, du bist halt ein bisschen früher oder du bist ein bisschen später sozusagen auf der Zeitleiste unterwegs. Ne? Und Dinge, gerade körperliche Natur, brauchen halt einfach Zeit. Klaus Hessler hat gestern noch einen guten Post dazu irgendwie veröffentlicht. Da dachte ich, ach ja, Mensch, müsste man eigentlich abspielen im Podcast.
Ja.
Fand ich auch ganz gut, was so Progress angeht. Genau, aber sag du doch mal was.
Also genau, all das, ne, ist natürlich immer irgendwie dabei. Wir werden auch nie dieses Vergleichende rauskriegen. Ne? Haben wir schon gesagt, dass ich immer gesagt habe, wenn ich dann da irgendwelche kleinen Mädchen auf YouTube sehe, was die spielen, dass ich dann anfange zu weinen oder so, weil natürlich vergleicht man sich mit anderen. Es muss halt immer, ich sag mal, in einem gesunden Rahmen bleiben. Und vor allen Dingen muss man halt, sollte man sich eben nicht dann immer darauf fokussieren. Also der Wettbewerb, den werden wir hier, egal wie sehr wir das jetzt romantisch betrachten, werden wir den nicht komplett wegkriegen. Und die Frage ist auch, ob man den wegkriegen will, weil also wir beide gucken ja immer, was sind auch so die neuesten Sachen zum Thema Lernen und mit unseren Online-Campusen und so. Und ein Zauberwort ist ja so ein bisschen Gamification auch, ne, bei vielen Sachen. Und da hast du natürlich Leistung oder auch Fortschritt der Schüler, Schülerinnen auch durch Wettbewerb an einer gewissen Stelle, weil man sich gegenseitig motiviert, ne, weil man eben sieht, okay, der andere schafft das, ich schaff das auch und ne, irgendwie vielleicht auch mal an einem Tag seinen Schweinehund zum Üben überwindet, wo man den sonst eben nicht überwunden hätte und sowas, ne? Das sitzt oder auch so Sprach-Apps arbeiten ja mittlerweile mit, dass du dann, wenn du das lernst, dass du in Teams gegeneinander quasi eine Sprache lernen kannst oder so, weil das auch motivieren kann, ne? Man muss halt immer gucken, dass man es nicht ins Negative abdriften lässt und da auch nicht zu verbissen wird und vor allen Dingen, dass man nicht versucht, andere irgendwie in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen, als da, damit man selber in einem besseren dasteht, sondern muss halt bei sich vor der eigenen Haustür kehren, sage ich mal. Ne? Und eben, wenn man Musik mal einfach so betrachtet, ne, jetzt als wenn der Matti da seine ersten Sachen macht, ne, und ein paar Leerseiten zupft, ne, wie stolz so die Anja, die ja jetzt mal eben nicht diesen Profi-Blick hat, wie ich dann zum Beispiel ist, ne, da merkst du schon irgendwie, ja, Musik ist auch was Besonderes und dann hat man ja auch so wissenschaftliche Sachen, die dann auch sagen, ja, es ist halt total schlimm, dass das in der Schule heutzutage so eine kleine Rolle nur spielt, weil da ist Mathe quasi drin, ne, in Tonleitern etc. oder auch in Rhythmus, ne. Da ist Konzentration lernen drin, da ist Physik in irgendeiner Weise drin, was schwingt da jetzt und wie schwingt was, ne?
Selbstreflexion, ja, Selbstwahrnehmung.
Ziele setzen, Zwischenziele setzen, sehen, dass Leistung sich dann auch in einer gewissen Weise lohnt, so, ne? Das ist, das merkst du dann total.
Kreativität.
Genau, das merkst du total krass irgendwie, so, ne? Natürlich ist das mit dem hier, du hast heute noch nicht geübt oder so, willst du nicht nochmal und, ne? Es ist dann bei Kindern halt, mal haben sie mehr Lust und mal weniger, aber dann
nicht nur bei Kindern,
bei allen, ne? Auch so. Aber bei, ja, Kindern sag ich mal, hat man dann ja vielleicht auch noch so ein bisschen so eine, also gut, ein Erwachsener muss das für sich selber entscheiden. Bei einem Kind kann man immer gucken, ob man die noch irgendwie triggern kann, das doch zu tun, so, ne? Mhm. Und da zum Beispiel, wenn er dann nach Hause kommt und Lob gekriegt hat irgendwie oder sowas, dann merkst du sofort irgendwie, zack, wird das Cello direkt ausgepackt und geübt. Einfach diese Motivation quasi, ne? Zu sehen, dass es was bringt, ne? Also dann das, ne? Dann, ja, also Musik, ne? Ich habe teilweise früher, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich mal so blöde Kopfschmerzen und da hat echt tatsächlich Lieblingsmusik hören immer mehr gebracht als eine Kopfschmerztablette. Also Musik kann ja auch irgendwie oder auch Bass spielen selber, so, ne? Mich da irgendwie so ein bisschen zu konzentrieren. Also kann quasi auch so ein bisschen Musik sein, ne? Oder man sagt ja auch immer irgendwie Musiker, da gibt's ja auch wieder Studien, fit im Alter, ne? Gehirn bleibt länger frisch quasi, ne? Oder diese verrückten Sachen, dass Leute, die dement sind und eigentlich auch schon nicht mehr sprechen oder so, wenn dann da Leute ins Altenheim kommen und sich dann ins Klavier setzen und die alten Gassenhauer von früher spielen, dass dann Leute, die eigentlich gar nicht mehr sprechen, auf einmal wieder anfangen zu singen. Ne? Das heißt, Musik ist manchmal auch das Letzte, was dir bleibt. Also von daher so viel mehr als jetzt eine Competition in irgendeiner Form. Ne?
Danke, ich habe jetzt so ein richtiges Szenario im Hirn und stelle mir gerade vor, wie ich im Altersheim sitze und irgend so ein Dude mit seiner Schlagerorgel vorbeikommt und oh Gott. Und dann ist man vielleicht alt und kann sich dagegen nicht mehr wehren. Und dann spielt er mit so einem MIDI-Keyboard irgendwie. Oh Mann, ey.
Ich habe dich da jetzt eigentlich völlig zusammengesunken, so eine Suppe löffeln gesehen. Und dann läuft irgendwie irgendeine Toto-Nummer im Radio. Und auf einmal fängst du da an, auf dem Tisch irgendwie.
Das ist ja noch okay. Ich dachte gerade, ich bin vielleicht irgendwann nicht mehr so mobil und sitze dann da so vor mich hin. Ja, sowieso schon eine ganz schreckliche Vorstellung, ja. Aber das will ich jetzt, wollen wir jetzt hier nicht so. Ich sitze da, kann mich nicht so richtig wehren und mich nicht mehr so richtig, ne, so. Und dann sitzt da so ein Dude, der halt 2 Jahre jünger ist als ich, an so einem Yamaha-Keyboard und aus dem MIDI-File dröhnt irgendwie Can't Stop von den Chili Peppers. Also ich glaube, ich hoffe, dass das Ding mit der Sterbehilfe bis dann durch ist. Zumindestens für mich. Dann möchte ich schon im Mithilfeverein, ich glaube, das gibt's ja mittlerweile, genau. Aber jetzt mal wieder, das ist ja schon ganz schön zynisch, deswegen mal wieder hier zurück ins positivere Denken. Aber also, dass Musik eine Wirkung auf Menschen hat, siehst du doch bei Kleinstkindern.
Ja, ja.
Also ich meine, ich habe ja gerade hier mittlerweile dreijähriges Testobjekt, ne? Also jeder Mensch hat, ob der Mensch dann Musiker ist oder nicht, aber du machst was mit Musik und Menschen reagieren immer dazu und haben ein, ich sag mal, intrinsisches Interesse an Klängen, so würde ich das vielleicht formulieren. Und ich sehe das bei meiner Tochter und ich sehe das bei ihren Freunden in ihrem Alter. Da ist das, du kannst halt quasi nicht verhindern, dass das Menschen bewegt auf irgendeine Art und Weise. Also du reißt Menschen immer damit und irgendwo ist das in unserer Grundpsyche wahrscheinlich so verankert. Ich vermute, dass das noch so ein, ja, weiß ich nicht, Steinzeit-Ding ist, also Gehör ist ja sehr nah am emotionalen Stammhirn und da gibt es, habe ich irgendwann mal so einen Artikel gelesen, zum Beispiel, wenn du so irgendwie an der Ampel stehst und da fährt so ein Rettungswagen vorbei und die Sirene läuft, geht dein Puls automatisch hoch, kannst du dich gar nicht gegen wehren irgendwie. Und das liegt einfach daran, dass so jedes Mal, wenn so diese Art von Frequenz kommt, sagt der Organismus, Achtung, Alarm, mal hier so ein bisschen aufpassen, so, solch Babygeschrei, ähnliche Frequenz, ne?
Ja.
Ist sofort klar, irgendwie so, jetzt muss ich hier mal irgendwie was tun und so, ne? Und wahrscheinlich kommt das so ein bisschen ursprünglich davon, dass Geräusche einfach einen großen Impact haben auf uns. Und da kann ich euch allen mal empfehlen, so mal als Tipp, das habe ich mal, ich glaube, wir haben das im Studium mal gehabt, da ging es irgendwie so um auch so Psychologie und Wirkung von Musik und so. Und dann haben wir so einen externen Dozenten und der hat dann so 3 Szenen aus Filmen, die man so kennt, mitgebracht. Und dann mussten wir die mal, der hatte das so in so einem speziellen Format, dass der einzelne Teile des Klanges ausmachen konnte. Also der konnte die Musik ausmachen und die Geräusche und das Sprechen war aber an. So, ne, so quasi Mehrspur halt. Ne? Und dann haben wir ein Stück von Forrest Gump geguckt, ohne Musik, und dann mit anderer Musik darunter. Dann haben wir geguckt eine Szene von dem ersten Fluch der Karibik Film. Und dann das war im Grunde genommen das Verrückteste, Krasseste, zumindest für mich, weil ich da natürlich auch Fan bin, die Szene von Herr der Ringe vor dem Schwarzen Tor, ohne Musik. Und dann mit anderer Musik. Und denkst, ach du meine Güte,
ja,
schmeiß den Film weg. Das ist so verrückt, was Musik macht. Also die Umgebungsgeräusche sind da, ne? Also du hast dann hier dieses Schwerter klirren und bla, das ist schon alles da. Aber ohne die Musik ist es nichts wert. Das ist verrückt.
Ja, 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 auf jeden
das
Fall.
Das kann ich, das gibt's auf YouTube, könnt ihr mal gucken. Ich schaffe das heute nicht, aber vielleicht im Laufe des Wochenendes reiche ich das noch nach in den Shownotes. Also wenn es Montag hört, habt ihr vielleicht Glück, da ist mal ein Link. Da könnt ihr so 2, 3 Filmszenen mit das ist die Originalmusik und jetzt ist die Musik anders und die Szene ist, es ist ein komplett anderer Kontext, nur weil die Musik anders ist. Das ist sehr spannend und deswegen denke ich, hat das einfach einen großen Impact auf die Psyche. Und ansonsten kennt man das ja auch, wenn man irgendwie ein bisschen moody ist, macht man sich Musik an und dann wird's besser oder schlimmer, je nachdem, was man für Musik anmacht. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dieses irgendwie auf einer Mission sein und eben nicht ellbogenmäßig der Typ, der die Omas und die kleinen Kinder platt rennt, um in erster Front oder in erster Linie zu sein, ist natürlich auch überall im Leben so eine Sache und nicht nur bei der Musik, ne? Oder eben, dass man, wir hatten mit dem Wolf über Pro Musik gesprochen, ne? So nach dem Motto, zusammen sind wir definitiv stärker und man hat nichts davon, quasi untereinander die ganze Zeit zu gucken, dass man den Kollegen irgendwie quasi noch Stöcke zwischen die Beine wirft, ne, damit man selber in einer etwas besseren Position ist, sondern eigentlich ist viel schlauer zu gucken, dass wir als Branche oder als was auch immer in der Gesamtheit ein bisschen nach vorne kommen. Ne? Also ich haben wir hier auch im Podcast und ist ja auch die Idee des Podcasts so ein bisschen neben dem, dass wir uns selber therapieren ein bisschen und gemütlich einmal die Woche schön Online-Kaffee zusammen trinken können. So ein bisschen einfach auch so ne Wissen weitergeben, Denkanstöße an Sachen erinnern, die im Prinzip jeder weiß, die man im Alltag gerne vergisst oder so, ne? Also so Konkurrenz mit anderen Basslehrern zum Beispiel jetzt oder mit anderen Bassisten um Jobs oder so, fand ich immer total schwachsinnig und ich habe dann auch mal gerne einen Job weitergereicht oder bin auch schon mal gefragt worden, wenn ich in einem Forum dann, wenn jemand sagt, ja hier, ich suche einen Basslehrer in, was war das, weiß ich gar nicht mehr, Hannover oder so, dann fällt mir da irgendjemand ein, dann schreibe ich das da und dann sagt jemand, ja, aber warum machst du das, du gibst doch auch Online-Unterricht, so, da machst du dir doch dein Geschäft kaputt, ja, aber der hat ja jetzt speziell danach gefragt und klar, warum soll ich da, wenn ich die Info habe, die nicht rausgeben, weil das wird am Ende des Tages auch, kommen so Sachen auch wieder zurück. Da habe ich noch ein schönes Buch, was ich nachher noch empfehlen will, aber nochmal dieser Gedanke zum Beispiel mit jetzt anderen Basslehrern oder du mit anderen Schlagzeuglehrern oder so, wir sind ja, unsere Konkurrenz sind ja nicht die paar anderen Basslehrer, die es gibt, sondern unsere Konkurrenz sind ja Netflix und die PlayStation oder so und jeder, der irgendwie mithilft ein bisschen, die, also ich finde immer, jeder, der hilft irgendwie, dass Musik ein Thema ist bei Menschen, bei Kindern ein Thema sein kann und die auf ihrem Weg ein bisschen weiterbringen kann und so, ne, ist ja auch irgendwie im Team so ein bisschen. Aber du guckst so ein bisschen.
Ja, ich denke da so drüber nach und würde sagen ja und nein. Also zumindest, also sagen, wie mache ich das jetzt? Okay, also unsere Konkurrenz ist Netflix und PlayStation. Und PlayStation als Platzhalter für x-beliebiges Unterhaltungsmedium, wo man irgendwie einen Controller in der Hand hat oder so. Also, das würde ich zum Beispiel schon mal sagen, das mag vielleicht so sein in der Teenager-Phase, dass das wirklich eine Konkurrenz ist. Also ich glaube, dass die prozentual, weiß ich nicht, du hast ja bis auf ein, zwei Ausnahmen wirklich nur erwachsene Schüler, also so, von wie vielen würdest du sagen, dass der Grund, dass sie manchmal zu wenig üben PlayStation oder Xbox ist? Also ich würde sagen, das hat schenkt schon stärker mit der Demografie
Netflix,
zusammen.
Netflix würde ich da schon...
Ja, okay. Aber ne, also würde sagen, dass das, dass so die, der Competition-Gedanke in diesem Aspekt, ja, was ich sage das jetzt mal zusammenfassend, Unterhaltung,
ja,
angeht, dass das auch ein bisschen vom Durchschnittsalter der Schülerschaft zumindestens, dass das korreliert irgendwie, ne? Mhm. So, dann ist das so, ich denke, versuche das, und das gelingt mir eigentlich ganz gut mittlerweile, war auch vor 10 Jahren ganz anders. Ich denke da mittlerweile dann, wenn ich an andere Kollegen denke ich überhaupt gar nicht kompetitiv, was jetzt zum Beispiel so Unterricht angeht. Das hat aber auch natürlich mit meiner Situation zu tun. So, ja, ne? Also das soll jetzt nicht hier so mega überheblich rüberkommen, aber ich weiß ziemlich genau, was ich da tue und ich weiß, dass das, was ich tue, gut ist. Und dann denke ich immer so ein bisschen dann in Anlehnung an das Buch, was du nachher empfehlen wirst, voll der Spoiler hier, wir bauen hier richtig einen auf. Ne? Dann denke ich, na, das wird auch schon wieder irgendwie zurückkommen. So, ne? Und das ist dann sozusagen meine Form der, weiß ich nicht, Naivität oder der Glaube ans Universum und der Glaube vor allem an die Reziprozität. Dann denke ich aber auch, deswegen habe ich so ein bisschen so gerade so mit dem Kopf hin und her überlegt, dann gibt es ja noch so diesen und ich hoffe, wir biegen jetzt nicht zu weit ab, aber dann gibt's ja noch diesen Business-Wahnsinn-Mist und das haben wir schon mal in einer Folge hier thematisiert, ich glaube mittlerweile in 2 Folgen schon und wahrscheinlich auch in der nächsten Folge so ein bisschen, Spoiler. Das Problem ist, glaube ich, also hier, und da rede ich jetzt mal für den deutschsprachigen Markt oder für den deutschen Markt, ich sehe da nicht so eine krasse Konkurrenz. Ich sehe einfach, dass ein großer Teil der Szene sich selbst einfach die Butter vom Brot nimmt, weil sie da nicht gut ausgebildet sind in gewissen Bereichen und sich das Leben da wirklich selber unnötig sehr, 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 sehr schwer machen. Und dadurch entsteht natürlich schon so eine Art Konkurrenzsituation, was das Unterrichten zum Beispiel angeht. Also wenn man einfach nicht genug Honorar verlangt, zum Beispiel, ne, so also ganz trivial. Und da hast du natürlich schon irgendwie eine Art von Konkurrenzsituation. Nur ist die Konkurrenz nicht extrinsisch, sondern das Problem ist halt hausgemacht, ne? Also erstmal. Weißt du so?
Genau, und das ist. Und deswegen ist es halt Blödsinn, an der Stelle dann immer alles auf die Konkurrenz zu schieben oder so.
Ja, ich, total.
Natürlich hat man auch mal Kollegen, sagen wir mal, die Gitarre oder Klavier oder Keyboard oder was ich unterrichten und die dann so sagen, ja, bei dir läuft ja, du hast ja, naja, Basslehrer gibt's ja auch nicht so viele, ne? Das ist natürlich immer ganz schön, sich das Leben dann ganz einfach zu machen, weil natürlich haben diese ganzen Billig-Schulen, die es gibt als Franchise-Kette, oder so mit ihren ersten 3 Monate umsonst angeboten, was weiß ich, die es da manchmal gibt, die bieten natürlich auch Bass an und sowas. Ne? Und natürlich gibt es auch andere Basslehrer. Dafür gibt es eben auch gar nicht so viele Bassisten wie jetzt Gitarristen oder so. Ne? Und das heißt, da macht
man... Es ist sogar noch schlimmer, bei dir ist es eigentlich noch schlimmer, weil wenn man dann mal einen Bassschüler an der Musikschule hat, wird er ja von einem Gitarristen unterrichtet. Ja, ist leider häufig der Fall.
Oder von dem Keyboarder, weil er mit der linken Hand ja auch Bass spielt.
Genau.
Das heißt, da macht man sich natürlich viel, viel zu einfach und das dann auch auf die, zum Beispiel, dass die eigenen Gagen nicht stimmen oder das Honorar für den Unterricht oder so, das dann auf die Konkurrenz am Ende nur zu schieben, ist halt einfach zu kurz gedacht, ne? Und
genau, das sehe ich aber auch so. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen.
Weiß ich ja auch, ne? Und aber natürlich habe ich auch, wie du schon sagst, am Anfang der Karriere guckt man.
Boah, da kommt wieder der BWLer durch.
Guckt man natürlich auch noch mehr rechts und links und was macht der und wieso funktioniert das? Oder ich meine, man sieht ja auch immer nur die Außenansicht so, ne? Was wirklich ist, wird ja in der schönen Instagram-Welt auch nicht so gezeigt. Ne? Du siehst halt dann auch, das 10 Sekunden Mega-Video mit dem Phil, dass er da 3 Tage dran geschraubt hat, was am Ende so schön einfach aussieht, weiß man dann ja nicht. Aber also nochmal dahin, ich wollte nochmal dahin zurück eben zu sagen, es ist am Ende auch vielleicht so eine, da kommen wir dann gleich auf dieses Buch, auch eine Einstellung, die jetzt nicht nur im Musikalischen weiterhilft, sondern egal bei was man macht, ist man, glaube ich, also keiner will dieser verbiesterte Typ oder so sein, der irgendwie den anderen irgendwie nicht die Butter auf dem Brot gönnt und irgendwas, ne, sondern eigentlich, also ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden erstrebenswert ist. Man muss aber aufpassen, wir haben ja beide nach der letzten Folge gesagt, irgendwie, Mensch, der Wolf, was für ein super Typ, so viel gemacht, ne? Und man kennt andere, die, sagen wir mal, aus der Altersgruppe sind, die schon auf diesem früher war alles besser Trip unterwegs sind. Ne?
Total.
Und das.
Also für mich war Wolf eine sehr angenehme Ausnahme, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich habe meine Berührungspunkte sind da tatsächlich überwiegend das, was du gerade gesagt hast. Und da war Wolf wirklich eine ganz angenehme Ausnahme tatsächlich. Also so Stichwort Zynismus. Etc. ist schon ein Ding gewesen. Aber entschuldige, ich wollte das nur einmal nochmal unterstreichen.
Ist auch richtig und wichtig, das zu unterstreichen. Dann nehme ich immer zu sagen, okay, früher war da alles besser, weiß ich nicht. Da war es halt anders und man muss sich halt anpassen. Und wenn man halt da stehen bleibt, wo es früher mal war, dann hat man irgendwie nicht die Anknüpfpunkte ans heutige System. Und dann immer nur zu jammern, ist halt, also sicherlich gibt's beschissene Entwicklungen und deswegen haben wir ja auch drüber gesprochen, Spotify, wo jetzt gerade alle ihre Jahresstatistiken posten oder so. Ach so, aber...
Das ist ja schon ein Treppenwitz, ne?
Das ist hart, aber ich kann mich nicht ganz frei machen. Ich habe was gepostet, wo, weil einer unserer Hörer und auch unser Patreons, der hat da Statistiken gepostet und hatte aber uns da als seinen Lieblings-Podcast 2023 in der Story.
Ja, habe ich geteilt. Habe ich natürlich auch geteilt. Weißt du, was ich mir für eine Frage gestellt?
Mhm.
Und zwar ist das ja so, eigentlich müssten wir ja mit dem Podcast, weil wir bei Spotify gelistet sind, müssten wir ja Geld bekommen von Spotify, ja, für die Streams. Das ist ja so. Ja. Ist ja so. Ja, okay. Werden wir natürlich jetzt nach dieser neuen Regelung nie wieder kriegen. Weil natürlich, ne, also 1000 ist ja die, also pro Titel, nicht pro Act, nicht pro Album, sondern pro Titel. Alles, was unter 1000 Plays ist, wird einfach gar nicht mehr bezahlt.
Ja.
Und eigentlich hätten wir monetarisierungsmäßig mit einem Podcast, der irgendwie circa eine Stunde dauert, sind wir eigentlich ganz oben sozusagen. Ja, ne? Was ganz oben, wenn man bei Streaming, also was für Streaming ganz oben bedeutet, also es reicht vielleicht für ein Cappuccino pro Jahr, aber auch nur in Dortmund und nicht in München, kann ich sagen. Aber in der Art, aber das würde dann jetzt auch komplett wird das dann wegfallen.
Aber wir haben ja auch gar keinen, ich weiß nicht, dass das da gelistet ist, läuft ja über unser normales Podcast-Hosting, weil ich habe zum Beispiel keinen Artist-Account da oder irgendwas.
Nee, aber tatsächlich, also ich habe hier auf meiner Liste stehen, da müssen wir mal ran, weil das ja natürlich gezählt wird und ich glaube tatsächlich, dass unser Podcast-Host, das ist tatsächlich eine Einstellung, die wir vornehmen müssen.
Ah.
Und dann, ja genau, und dann passiert das, genau, weil die Inhalte sind ja da und werden abgerufen.
Ah,
genau, aber da machen wir mal further investigation in den Weihnachtsferien oder so. Es fiel mir vor ein paar Tagen wieder ein, dachte ich, ja cool, schön. Naja, anyway, aber lass uns doch mal weg hier von diesem Spotify-Mist.
Ja.
Ich bin ja boykottierer Spotify. Jetzt ist, natürlich muss man jetzt nicht sagen, Apple Music ist jetzt irgendwie dafür der heilige Gral, aber es ist schon ein großer Unterschied. Und das ist einfach im Unterricht super praktisch, alle Songs, so die man mal brauchen kann, mal eben auf Abruf zu haben. So, deswegen habe ich das. Sonst hätte ich das tatsächlich auch nicht. Also für meinen privaten Konsum bin ich da noch weitestgehend irgendwie von frei sozusagen. Und das ist tatsächlich so ein Unterrichtsding. Aber die machen das natürlich auch. Und genau, und dann habe ich gesehen irgendwie, dass die Hymne meines diesjährigen Jahres tatsächlich Everlong gewesen ist. Hat mich auch überrascht, also habe ich jetzt gar nicht so, ja klar, läuft mal der Song und ich höre auch mal natürlich höre auch mal das Album The Color and the Shape immer wieder mal, aber genau, das war sozusagen die Hymne meines Jahres und dann dachte ich, ach Mensch, könnte schlimmer sein, ne?
Ja.
Genau, aber nochmal zurück zu Music is a Mission, not a competition. Ich habe hier noch sowas aufgeschrieben, das habe ich die Soundcheck-Situation genannt. Ich weiß nicht, ist das bei euch Bassisten auch so? Also bei uns Drummern ist das so, wenn du so, sagen wir mal, da spielen so drei Bands.
Ja.
Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, damals, als das so war im Jugendcafé und so. Und dann ist ja natürlich so die Band, die als letztes spielt, die machen als erstes Soundcheck.
Ja.
So, und dann geht der Drummer dahin so und dann spielt der ungefähr alles, was der kann. Ja, alles. Ja. Und dann will schon danach keiner mehr Soundcheck machen. So.
Ja.
Und das ist so, da dachte ich so, als wir den Titel festgelegt haben, dachte ich so, ach ja, die guten alten Jugendzentrum-Zeiten irgendwie. Und ich werde ständig von Schülern gefragt, Teenager und Erwachsene noch viel häufiger, du, kannst du mir irgendwie was Cooles für einen Soundcheck zeigen?
Ja.
Ich fühle mich da immer so, so doof. Habt ihr dieses Gefühl als Bassisten? Hast du das auch oder haben deine Schüler das auch?
Ja, also das gibt's natürlich auch und da muss man dann immer sagen, du, aber das macht jetzt keinen Sinn, hier das Monster Angeber Slap Riff abzufeuern, du slappst doch in deiner Band bei keinem Song.
Ja,
so, ne? Das heißt, den ganzen Soundcheck, du irgendwie den Viktor Wooten zu machen und dann aber nachher irgendwie dicke Reggae-Beats zu spielen, irgendwie, die vielleicht nur aus Grundtönen und Quinten bestehen, macht ja beim Soundcheck keinen Sinn, das andere Ding da zu machen. Ne?
Ja.
Aber natürlich ist es auch eine Form von Unsicherheit, die kenne ich natürlich auch selber noch. So, oh, was spiele ich jetzt und so, die warten jetzt alle nur darauf, mich zu beurteilen. Das ist, glaube ich, auch was, wo man sich von frei machen muss, dass alle anderen immer nur darauf warten, zu gucken, wie schlecht man ist. So, ne? Also ich habe ja öfter mal erzählt, so dieses Spätstarter-Ding, dass mein Mindset da am Anfang nicht so ganz gesund vielleicht teilweise war. Ne? Und das ist was, wo man irgendwann raus muss oder auch sagen, hey, mir ist es aber auch egal, ich bin ja mit mir zufrieden, was die anderen denken, ist mir dann egal, aber das ist halt erstmal nicht immer so einfach, irgendwie aus der Birne zu kriegen, ne? Also gerade so mit Kollegen, ne? Wir haben ja auch beim letzten Bass and Drums Weekend haben wir doch am Ende des Workshops gesagt, so nach dem Motto, so jetzt, ne, schlimmer wird's nicht mehr, als hier mit 12 oder 14 Leuten, die euch auf die Finger gucken, die alle genau wissen, was ihr macht, ne, weil die auch in der Rhythmusgruppe spielen, könnt ihr lieber euch vor 500 Leute beim nächsten Konzert stellen, da braucht ihr nicht mehr so nervös zu sein, wo dann ja irgendjemand meinte, boah, Gott sei Dank habt ihr das erst 10 Minuten vor Schluss gesagt, sonst wäre ich ja die ganze Zeit nervös gewesen. So, ne? Und da ist natürlich was dran, ne? Das kann man nicht von sich wegschieben, das hat halt jeder so, ne? Dass wenn man manchmal weiß, da sind jetzt andere Musiker im Publikum, dann ist halt viel schlimmer als so, da sind jetzt 500 Leute mehr, so, ne?
Ja, für mich nicht. Ich habe das wirklich, das ist mir, also habe ich gehabt und irgendwann hat irgendwas in meinem Hirn so umgeschaltet und seitdem pfeife ich da so dermaßen. Also es ist überhaupt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist das Einzige, was bei mir eine Rolle spielt, irgendwie so psychisch, ist, wenn da mal Leute kommen, die ich gern habe. Also so Freunde, so, dann spiele ich ein bisschen. Manchmal habe ich so den Eindruck, dann bin ich noch ein bisschen mehr angezündet oder so. Ne? Aber das ist so das Einzige. Es wäre vielleicht was anderes so. Also ich könnte mir vorstellen, wenn eine Situation käme, wo ich irgendwie so Support-Act spiele und da spielt so einer von meinen Heroes, also so Heroes im Sinne von so technisch so, ne, so ein über Drummer, was weiß ich, ne, irgendwelche krassen Dudes so, und man begegnet sich irgendwie. Da könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein Ding ist, aber ich hatte ja, habe ich ja bestimmt im Podcast erzählt, damals einen ziemlichen Erweckungsmoment mit Taylor Hawkins, und vielleicht war das auch dieses Ding, vielleicht war das der Schalter, der Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, okay, wenn's Taylor Hawkins approved ist, dann wird's für den Rest auch reichen, so, ne?
Ja.
Vielleicht ist das so ein Ding, wovon die Psyche immer noch zerrt, so.
Aber das ist ja, haben wir jetzt ja beide gesagt, dass das eine Entwicklung ist, ne? Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht alle Soundcheck-Situationen so oft wie wir haben, sondern vielleicht nur ein paar Mal im Jahr, wenn du in einer Hobbyband spielst, dann reicht es halt vielleicht nicht, um das ganz wegzutrainieren oder so, ne?
Nee, aber noch ein kleiner Hinweis dann, entschuldige.
Ja.
Ne, also nicht slappen im Soundcheck, wenn man im Song nicht slappt. Und das ist beim Drum ist es dann auch so, ne? Also da wird quasi oft ein halbes Drum-Solo vorgespielt, ja. Und da gibt es auch diesen lustigen, hier den deutschen Komiker, weiß ich gar nicht, wie der Typ heißt, mit dem Soundcheck-Ding, das verlinken wir mal. Ja. Das ist so, also auch dieser Drum-Soundcheck. Okay, Bass-Drum bitte. Okay. Snare-Drum bitte. So, ja. Und dann so, alle Sounds. Okay, hier so, ne, Gong, China, was, so. Okay, und dann einmal das ganze Set, so, dann bricht so der komplette Todes-Metal-Drum-Solo aus. Und dann hinterher so, okay, dann einmal alle zusammen bitte. Ja, und dann spielen sie halt so einen Schlagersong und okay.
Ja, das ist auch das, wo der dann sagt, Bass, danke. So, noch bevor der überhaupt angefangen hat. Bums, danke. Ja.
Genau. Und das Ding ist, also so als Drummer, wenn ihr jetzt, ich sag jetzt mal so in der durchschnittlichen Situation spielt, irgendwas zwischen Pop und Rock, dann so als Tipp, damit ihr was Handfestes habt, ey, spielt einfach, denkt, ihr spielt einen eurer Songs, den ihr spielt, und spielt den einfach und spielt den vor allem laut. Also natürlich jetzt nicht, wenn ihr in einem Glaskasten sitzt, aber ein ganz beliebtes Ding bei allen Instrumenten und bei Drums ist das dann immer so besonders nervig, kritisch für den Tonmenschen, wenn ihr im Soundcheck irgendwie nur 70% der Lautstärke fahrt, die ihr dann bei der Show selber habt. Weil dann ist nämlich quasi ab dem ersten Song erstmal wieder richtig Spitzen angesagt. Und der Soundcheck war so weitestgehend für die Cuts irgendwie, wenn alle mehr Angriff machen. Aber spielt erstmal ein bisschen Groove, wenn er sagt, spielt mal alles dann bitte, wenn ihr die einzelnen Dinger durchgeklopft habt, und spielt den schön knackig laut, so wie ihr das später auch macht. Das ist gar nicht so leicht, das muss man auch ein bisschen üben, ein paar Mal machen. Aber man muss sich trauen, auch in der leeren Halle Gas zu geben. Das ist so ein bisschen das Ding. Und mit Gas geben meine ich nicht Gospel-Chops runterrattern, sondern wirklich lauten Backbeat, Rimshot, wenn ihr Rimshots spielt. Genau, und spielt am besten, wenn ihr alleine Drums spielt, stellt euch vor, ihr spielt euren ersten oder zweiten Song des Sets und den spielt ihr quasi vor euch her. Und das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. So. Ja. Und niemanden interessiert, ob jetzt ein schnelles Fell spielt oder nicht im Soundcheck. Total unerheblich, ehrlich gesagt. Genau, das wäre so mein Tipp. Also, wie man versuchen kann, das ein bisschen abzulegen. Spielt einfach den Song. So, ne?
Auf jeden Fall. Wenn wir da mal wieder zurückkommen zum Thema noch, dann hat man ja auch immer dieses, okay, ich soll nett sein, aber dann erlebt man immer mal in einer Bandsituation oder auch irgendwo anders im Leben sowas, wo man sich am Ende ausgenutzt fühlt, ne? Oder wo man sagt, boah, jetzt war ich die ganze Zeit der Geber und der andere hat nur genommen und dabei ist es dann auch geblieben oder so, ne? Und da ist immer wichtig, dass man da, finde ich, von einer blöden Erfahrungen, die man irgendwo macht, dann nicht auf so generalisiert und alle, so weil ein Gitarrist in irgendeiner Band blöd zu dir war, sind nicht alle Gitarristen blöd oder so. Ne? Das ist natürlich irgendwie, das weiß man intuitiv, aber manchmal, man will natürlich auch nicht verletzlich sein oder so, aber dieses, das als Mission zu sehen, wo man andere auch mit unterstützt, hat auf jeden Fall auch einen Wert. Und da gibt es nämlich dieses schöne Buch, was ich irgendwann mal entdeckt habe. Das wurde in einem anderen Podcast empfohlen, glaube ich, den ich gehört habe. The Go-Giver. Hast du das auch mal gelesen?
Ja, natürlich.
Ah ja, okay, sehr gut. Also ich habe es nie gelesen, ich habe es aber bestimmt 10-mal gehört. Das ist relativ kurz, ist sehr kurzweilig. Kann man mal, wenn man 3 Stunden Autofahrt zu einem Gig hat, irgendwie sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Es ist im Prinzip eine Geschichte, wo ein Typ, irgendeinen Bürojob hat und der muss noch den einen großen Abschluss in dem Quartal machen, um da irgendeinen Bonus zu kriegen und ist da total verbissen und immer nur Sally quasi unterwegs. Und der kriegt dann die Chance, bei irgendeinem Business-Guru quasi mal eine Woche lang sich mit dem ab und zu treffen und ist erstmal total geflasht, dass der überhaupt Zeit für ihn hat und so. Und der soll ihn halt in die Business-Geheimnisse einweihen. Und er denkt halt, da kommt jetzt so dieses knallharte Business-Zeug auf ihn zu. Und am Ende ist es aber so, dass die Weisheit dahinter sind so 5 Gesetze. Und es geht eigentlich darum, nett zu sein und quasi andere zu supporten und anderen zu helfen, damit man selber weiterkommt. Und da gibt's dann so The Law of Value, also das Gesetz des Wertes oder wie auch man das übersetzen will, so zum Beispiel von dir für andere ist, wie viel mehr du denen im Prinzip gibst als das, was du als Gegenleistung finanziell dafür nimmst. Ne? Das heißt, dein Unterricht sollte immer im Optimalfall natürlich nicht weniger wert sein, jetzt inhaltlich und so, als das, was du so quasi dafür von deinem Schüler, deiner Schülerin bekommst. Und im Optimalfall gehst du noch ein bisschen drüber, so, ne? Und so, das kommt irgendwann auch zurück. Und um es mal kurz nochmal, da gibt's auch dieses, wie heißt denn das eine Gesetz, also Compensation, ne, dass im Normalfall das so ist, wenn du halt so ein Typ bist, der andere immer supportet, der anderen Chancen eröffnet und was auch immer, dass die das Bedürfnis haben, das zurückzugeben. Und nur weil du in deinem Leben 1, 2 Piep triffst, heißt es eben nicht, dass du das nicht mehr tun solltest, sondern das wird in der Summe zurückkommen und dich weiterbringen. Und ich finde, wie gesagt, ich höre das immer mal wieder, bestimmt 1, 2 Mal im Jahr das Ding. Und ich finde es jedes Mal inspirierend. Das ist auch so nett die englische Hörbuchfassung find ich total angenehm. Und einfach die Charaktere, das kann man sich so richtig alles cool vorstellen. Und einem fallen immer ganz viele Situationen ein. Und in mancher Situation ist dann auch so, dass man, weiß ich nicht, da wirklich konkret dann drauf gestoßen wird und sich so erkennt und so denkt, jetzt könnte ich, komm, da gehe ich jetzt mal kurz die extra Meile und helfe da jemandem noch mal mehr, so, ne? Und natürlich ist es immer frustrierend, wenn jemand dich ausnutzt, also wenn man sich ausgenutzt fühlt am Ende, ne? Aber davon, von denen, also das sind am Ende echt die Ausnahmen und die Leute haben ihre eigenen Probleme und also so ein Go-Giver, wie das dann in dem Buch heißt, zu sein, da kommt man am Ende auf jeden Fall mit weiter, ist meine Erfahrung. Und deswegen, haben wir auch mit Corona drüber gesprochen, so dass, wenn die Schüler quasi das Bedürfnis haben, dich in der Situation, weil sie merken, da ist für Musiker gerade irgendwie schwierig und so, ne, dass sie dich unterstützen wollen, dass sie dann gefragt haben, kommst du klar, soll ich dir 3 Zehnerkarten im Voraus abkaufen, was weiß ich, ne? Also solche Sachen, die ich dann Gott sei Dank nicht gebraucht habe, aber allein diese Angebote, so, da merkst du halt, okay, das funktioniert, das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein heile Welt-Ding irgendwie, Also da glaube ich ganz fest dran. Ne? Also da haben wir auch, habe ich mal mit dem Crowdfunding hier erzählt oder mit unseren Patreons und so Sachen. Ne? Also wenn du gibst, dann kriegst du auch zurück im Leben. Und das ist bei der Music is a Mission, not a Competition Geschichte, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Genau, wie bist du denn auf dieses Buch gestoßen?
Auch durch einen Podcast. Genau, ich sehe das ganz genauso wie du und könnte das kurz zusammenfassen, wie es in den Wald hereinruft, so schallt es auch wieder raus.
Okay.
Ne? So, also das ist natürlich schwierig, weil man dann ja auch von sich selbst sozusagen jetzt darüber spricht, aber für mich ist das, wer mir das beigebracht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich meine Mami, die wird mal irgendwann sowas gesagt haben, als ich klein war, behandle andere Leute gut, dann behandeln sie dich auch gut. So, und damit bin ich auch bis auf wenige Ausnahmen immer sehr gut gefahren. So, also ich glaube, es waren auch schon echt oft Momente dabei, wo dann quasi das kleine Finger ganze Handprinzip leider auch gegriffen hat. Das gibt's halt leider auch. Genau. Und aber am Ende des Tages lasse ich mir meine gute Laune davon nicht wegnehmen. Ja, so. Ja. Und genau, kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das Maß an, ne? Aber am Ende des Tages möchte ich das, was du gerade gesagt hast, unterstreichen. Und wie gesagt, ich habe es auch durch einen Podcast als Empfehlung sozusagen bekommen, habe es mir dann bestellt und genau, habe es auch schon mehr als einmal gelesen, weil es ein relativ kurzes Buch.
Ja. Und verlinken wir auf jeden Fall mal.
Ja, super.
Sowohl das PDF mit den 5 Gesetzen, wer die ganze, die ganz kurze Kurzfassung will. Mhm. Und genau. Aber auch das Buch ist, also ist halt eine nette Unterhaltung auf jeden Fall auch.
Ja.
Genau, und ja, also natürlich gibt's immer mal so Phasen. Also wenn jetzt jemand die ganze Hand von dir genommen hat, also ich erinnere mich, dass ich irgendwann, das war so, also man hatte so seinen Fuß gefasst im Business und es lief auch so ganz gut und man war so auf dem Weg nach oben und war auch noch so im totalen Yes-Mode. Also ich mache quasi alles, was mir angeboten wird, ohne erstmal zu hinterfragen, wie viel Kohle gibt's und irgendwas, sondern so jede Chance nutzen, Leute kennenlernen, weiterkommen und so, ne? Und dann irgendwann muss man ja so ein bisschen gucken, dass man schon ein bisschen guckt, einfach zeitlich kriegt man ja gar nicht mehr alles hin, jede Chance zu nehmen und immer, wenn man irgendwo Ja sagt, muss man ja dann woanders Nein sagen und so. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man da ein bisschen mehr sortiert. Und da war ich dann schon so auch irgendwann mal an so einem Punkt, wo ich so gedacht habe, boah, eigentlich musst du egoistischer sein. Du musst manchmal, die anderen sind alle, ne, da hatte ich so das Gefühl, so ich bin da quasi zu lieb oder zu brav, so, ne? Und weil man da dann so sieht, ja, hier, der ist, na, dann guckt man so ein bisschen, sieht man ein paar Leute und denkt, die sind jetzt voll die Macher und die sind die Typen, so, ne? Und weil die aber sich vielleicht auch so darstellen, relativ egoistisch und da hat man das Gefühl, die sind so toll, ne? Aber wenn man dann noch ein bisschen weiter auf dem Weg ist, dann sieht man die Leute, die nochmal 2 Ligen da drüber sind oder ganz oben so wie Wolf oder ich habe das auch, eigentlich waren immer die krassesten Acts oder größten Künstler, mit denen man gespielt hat, so dass die, das weiß ich nicht, dann wirst du für irgendeinen bekannten Sänger gebucht, ne, und du schleppst deinen Kram nachher zum Auto und dann kommt er die Treppe runter und du siehst auf einmal, wie der dir die Bassbox hinterher trägt und du hast schon so Schweißperlen auf Verstehen, oh Gott, das ist, nein, doch nicht, der Promi, der kann dir doch nicht die Bassbox zum Auto tragen. Und dann sagst du, lass mal stehen, mach ich gleich. Und so, dann sagt er, wieso, du hast den ganzen Abend für mich gearbeitet? Ja, jetzt kann ich da auch mal kurz, ne? So, also, dass je höher du kommst eigentlich, desto mehr haben die Leute auch diese Mentalität und die sind eben auch da oben, weil die diese Mentalität auch haben.
Ja, bis natürlich auf wenige schwarze Schafe, ja, gibt dir da recht. Und das ist, habe ich genauso wahrgenommen. Und wo du das sagst, finde ich sehr sehenswert auf Netflix, vor ein paar Wochen erschienen, 4-teilige Doku von Robbie Williams. Mhm. Sehr, sehr interessant. Guckt euch das mal an. Also für Musiker super, aber auch für Leute, die den Typen einfach nur kennen. Er hat ja ein ziemlich, ziemlich krasse Auf- und Abs gehabt, so. Krass. Also das ist im Grunde genommen, wow. Also das hat mich echt umgehauen. Das habe ich hier, die habe ich komplett geguckt auf bei der etwas verlängerten Rückfahrt aus München.
Ah ja, okay.
Nachdem ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte auf Arbeiten.
Aber das ist interessant. Da hätte ich jetzt auch gedacht, das könnte auch einer von den Ausnahmen sein, der immer die ganze Hand nimmt. Aber wahrscheinlich, nee.
Ja, man könnte manchmal so ein bisschen den Eindruck haben, guck dir die Dokumentation mal an, ja, weil jeder kämpft ja seinen eigenen Kampf, weißt du?
Auf jeden Fall, und er hat es ja auch, also ich meine, wenn man sich die Karriere anguckt, und ich weiß noch, die erste, also direkt nach dem Ende von Take Z, als er das erste Mal quasi alleine losgezogen ist, habe ich ihn auf dem Pink Pop gesehen, also quasi Rock am Ring in Holland, so könnte man sagen, ne? Und da ist er noch mit Obst die ganze Zeit beschmissen worden, so, was will die Boygroup hier auf dem Festival, so, ne? Und das, aber der hat ja sein Ding gemacht auf jeden Fall.
Ich, genau. Ich glaube, er ist aus dem Gröbsten raus, so. Zumindestens was das Monetäre angeht, aber das spielt die absolut untergeordnete Rolle, sag ich mal,
schwer.
Danke, wie auch immer. Entschuldigung, Mario, falls du zuhörst. Rolle. Genau, und sehr bewegend, sehr interessant auch einfach. Kann ich dir sehr empfehlen. Also ist sehr, sehr, sehr sehens- und hörenswert. Sehr interessante Facts auch. Auch ne, das ganze Backstage- und Proben-Footage. Sehr, sehr ungeschönt und klasse. Auf jeden Fall sehr interessanter, auch stellenweise inspirierender Charakter. Finde ich echt super.
Ja, werde ich mir mal angucken. Ja. Wo wir gerade da ungeschönt und so sind, hast du in diese Echt-Dokumentation, hast du da was von mitbekommen?
Nee, habe ich noch nicht geguckt. Nee, also mitbekommen, ich habe noch nicht geguckt, keine Zeit.
Ich habe jetzt das sind ja drei Teile, ich habe den ersten Teil geguckt und das ist auch wirklich komplett ungeschönt, also die zeigen sich da in wirklich jeder Situation, die sie da auf ihrem Weg als Band
hast es mit den Bildern
gemacht haben und also auf jeden Fall auch sehr interessant als, also ich meine, man weiß natürlich irgendwie als
das war nochmal der Hit, weil das du trägst keine Liebe.
Und so weiter, ne? Was ich auch, also ich fand die damals natürlich auch irgendwie kacke, weil das war halt so eine Mädchengruppe und die waren ja einfach dann so Teil der Bravo-Kultur, sag ich mal, ne? Und waren dann auf Viva immer in den Sendungen, die ich dann bei Viva nicht so toll fand, ne? Und naja, auf jeden Fall, aber dass die zum Beispiel auch damit selber total gekämpft haben, weil die ja eigentlich sich dann, weiß ich nicht, mit 13 oder ich weiß, wie alt die waren, haben die eine Band gegründet, die haben ihre Instrumente selber gespielt, die haben ihre Songs selber geschrieben, die hatten keine große Plattenfirma, sondern irgendein Dude, der, als die dann da in der Mittelstufe noch waren, der da Abi gemacht hat, der ist dann deren Manager einfach geworden, weil der irgendwann mit Musik, weiß ich nicht, am Hut hatte, so, ey, du, kannst du nicht unser Manager sein? So, ne, da stehen da irgendwelche 13-Jährigen vor dir und also die haben eigentlich so diesen echten Weg, deswegen ja auch echt irgendwie, ne, gemacht, ne, waren aber eigentlich, sind sie immer so nur wahrgenommen worden als so ein Kunstding so ein bisschen auch, ne? Also ich werde mir auf jeden Fall die anderen beiden Teile noch angucken.
Ja, das werde ich mir auch angucken. Eine Band, die, wo das im Grunde genommen also sehr vergleichbar gelaufen ist, auch wenn man das jetzt so nicht mehr wahrnehmen mag, tatsächlich sind Coldplay.
Ja.
Um mal quasi nach ganz oben, ich sag jetzt mal nach ganz oben ins Regal zu greifen in Bezug auf kommerziellen Erfolg, Bekanntheitsgrad, you name it. Ja. Gibt's auch auf Amazon, ich glaube auf Amazon eine sehr sehenswerte Dokumentation.
Wo man auch die Auf- und Absieht, dass denen quasi irgendwann ja von außerhalb eingeredet wird, ihr braucht einen anderen Schlagzeuger irgendwie, einen besseren und dann passiert's auch tatsächlich und dann erkennen sie nach ein paar Monaten, das war der größte Fehler überhaupt, irgendwie hier unsere unser Freundschaftskonstrukt dem Business zu opfern und holen ihn dann zurück, so, ne, weil er einfach Typ ist, der da reinpasst. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch schon ganz oft waren, ne, ob jetzt Beatles, Stones, Metallica, irgendwas, ne, dass jetzt nicht der technisch beste Schlagzeuger immer überall hin muss, so, ne?
Nö, oder Musiker. Überhaupt nicht. Ja. Einfach nur der passende, der Dude, der den Laden zusammenhält. Ich möchte noch einen Punkt machen und den nenne ich Peace of Mind.
Ja.
Also um vielleicht die Folge abzurunden, falls du nichts mehr hinzuzufügen hättest. Peace of Mind meine ich, Music is a mission, not a competition. Wenn man das für sich mal irgendwann begriffen und vor allem akzeptiert hat, dass diese Zeitleiste, die der Pascal zu Anfang der Folge sozusagen beigesteuert hat, dass es die gibt und dass die unendlich ist, also bis halt der Deckel zugeht oder die Urne zugedreht wird.
Du wirst
nie
fertig.
Man wird nie fertig. Und wenn man das für sich akzeptiert, verstanden hat, das kann man auch ja auch positiv deuten im Sinne von cool, es gibt immer was zu entdecken auf meiner Reise, dann kann man und ich nenne das Peace of Mind, das kann man dann erreichen und dann fällt es einem überhaupt nicht schwer, die Mission zu sehen und nicht die Competition. Und es gibt, wie wir gesagt haben, es gibt eine gesunde Form von Competition, das gehört auch ein bisschen dazu, je nachdem, wie man ambitioniert ist natürlich. Aber lasst euch einfach den Spaß an dem und die Leidenschaft an dem, was ihr da tut, lasst euch das nicht nehmen durch höher, schneller, weiter, sondern vergesst nicht, dass man auch auf 2.500 Höhenmeter eine gute Zeit verbringen kann. Man muss nicht immer den Mount Everest besteigen. So.
Ja.
Das wären so meine letzten Words of Wisdom, die ich noch loswerden wollte.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon gefragt worden nach Details zur Jam Night beziehungsweise der Live-Podcast-Aufnahme. Habt auch schon wieder ein paar Leute eingetragen. Da müssen wir mal, wenn du dein Wochenende hinter dir hast, noch mal ein paar Facts zusammentragen, dass wir das dann kundtun können. Genau.
Das,
wie viele Leute wir da überhaupt etc. Genau. Ein bisschen die Planung abschließen.
Ja, genau. Work in progress ist das. Aber wir machen wir. Genau, alles klar. Du hast auch erstmal alles rausgelassen?
Ja.
Okay, gut. Dann nicht, dass der gerade noch meckert, dass du zu viel jammerst, dann drücke ich hier mal auf Outro, ne? Ihr Lieben, Hauptsache ruft.